Weil wenn man an Miley Cyrus denkt oder so, da fand ich schon, dass so nach ihrer Hannah Montana-Phase wurde sie nicht von allen weiterhin akzeptiert.
Salon 5. Geld, Macht und
Halli,
Leben.
hallo zusammen, ich bin Marina und ich sitze hier gerade mit Ann-Kathrin Kohut, Popkulturwissenschaftlerin, zusammen und rede heute mit ihr über toxische Fankulturen. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Möchtest du dich vielleicht erstmal selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Anne-Kathrin, du hast es schon gesagt, und ich bin Autorin, Popkulturwissenschaftlerin. Ich komme eigentlich aus der Kunstwissenschaft und Medientheorie, aber beschäftige mich eigentlich seit ein paar Jahren ja schwerpunktmäßig mit Popkultur und vor allem Popkultur in den sozialen Medien, beziehungsweise so ein bisschen auch die Schnittstellen so von Kunst, Populärkultur, Kunst, Social Media. Und genau, bewege mich da so in diesem Feld. Und genau, also sowohl zur Ästhetik arbeite ich als auch zur Theorie. Und meistens gehe ich dabei so ein bisschen ja phänomenologisch vor. Das heißt, ich beschreibe so ganz genau, was passiert und versuche dann daraus Sachen abzuleiten.
Das klingt sehr interessant und sehr perfekt für diesen Podcast heute. Kannst du vielleicht erstmal einmal genauer erklären, was Popkultur eigentlich genau ist?
Ja, die erste Frage ist immer die schwierigste. Denn es ist, ehrlich gesagt, es ist wirklich nicht so leicht zu bestimmen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall relativ leicht sagen, was Popkultur nicht ist. Also man kann es ganz gut ex negativo bestimmen, weil Popkultur ist immer das, was nicht Hochkultur ist, würde ich sagen. Also die Band Blackpink ist natürlich Popkultur, aber der Pianist Rachmaninow ist wahrscheinlich eher Hochkultur. Und da können wir relativ einfache Zuordnungen eigentlich machen. Und ich würde auch sagen, in diesem Gegensatz zur Hochkultur wurde Popkultur lange so definiert als etwas, das eher oberflächlich ist, was zur Kulturindustrie gehört, also oft auch konsumorientiert ist. Etwas, das, naja, was Künstliches an sich hat auch, ne, und nicht so authentisch ist. Und im Gegensatz dazu eben immer sozusagen diese Hochkultur, die als tiefgründig, anspruchsvoll, komplex, autonom und so weiter gilt. Und ich meine, ich glaube, du merkst es schon oder ihr merkt schon, wenn ich das jetzt sage, das ist natürlich so eine Unterscheidung, die eigentlich heute sehr wackelig ist oder gar nicht mehr so tragbar ist, weil es natürlich sehr viele Popkulturphänomene gibt, die natürlich wahnsinnig tiefgründig sind, und komplex sind und auch nicht unbedingt notwendigerweise künstlich sind, sondern vielleicht irgendwie, ja, also wie Tarantino-Filme oder wie Beyoncé auch eigentlich, ne? Also das natürlich irgendwie ist Popkultur, aber man könnte es vielleicht auch heute der Hochkultur zurechnen, und Hochkultur umgekehrt ist natürlich auch mittlerweile etwas, das so einen popkulturellen Status annehmen kann. Also entweder weil sie selber sehr populär ist oder weil sie auch schon sozusagen vorkommt innerhalb der Popkultur in Form von Zitaten oder einfach so alt schon ist wie Beethoven oder so, dass ihn trotzdem jeder kennt. Ja, also, ne, also so schon so einen Kultstatus oder so bekommen hat und damit natürlich auch irgendwie was Populäres geworden ist. Und deshalb, also weil das im Endeffekt eigentlich schwer zu definieren ist, macht man so ein bisschen in der Forschung eigentlich die Unterscheidung zwischen populär und Pop. Also, und das würde ich jetzt mal vielleicht so ein bisschen fortsetzen. Pop ist immer eigentlich etwas, wo wir sagen würden, das bezeichnet so einen ganz bestimmten Bereich von kulturellen Ausdrucksformen innerhalb dessen, was es so gibt. Also, es ist meistens auch ein Bereich, der Dinge aus der Populärkultur, jetzt greife ich diesen Begriff schon mal vorweg, aufgreift. Also zum Beispiel Pop Art, ja, ist Popkultur, Andy Warhol, der Marilyn Monroe in Siebdrucke gefasst hat, ne, und damit sozusagen irgendwie so eine Popkultur oder Populärkultur schon verarbeitet wieder, die es irgendwo gibt. Und dann kann man sagen, okay, es gibt auf der anderen Seite aber eben die Populärkultur. Das ist vielleicht eher so ein Synonym zur Massenkultur oder das, was man früher vielleicht auch Volkskultur oder so genannt hat. Also Dinge, die ja, natürlich einfach quantitativ auch bestimmt werden können. Dinge, die sehr, sehr viele Menschen kennen, weil es vielleicht auch sozusagen im kulturellen Gedächtnis verankert ist, oder weil es eben in den Medien besonders präsent ist und so weiter. Und genau, da machen wir eben immer so ein bisschen diese Unterscheidung Populärkultur und Popkultur. Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass ja, ne, auch da sind die Grenzen nicht so klar. Aber es ist vielleicht manchmal hilfreich, zu sagen, warum vielleicht wir nicht von Pop sprechen, wenn wir an Schlager denken oder, ne, es gibt ja manchmal so Bereiche, wo wir sagen würden, okay, das ist eine Figur, die ist populär, sehr berühmt, sehr bekannt, aber wir würden jetzt nicht sagen, es ist Popmusik oder Rockmusik oder so, ne, also da gibt es ja dann doch immer nochmal so feine Subunterschiede, genau. Also Popkultur muss auch nicht notwendigerweise sozusagen von vielen gekannt werden oder so. Es gibt ja auch immer so Indie-Musik oder es gibt immer auch Popkulturphänomene, die eben nicht von vielen wahrgenommen wird oder so. Also deswegen, das ist ja auch Pop.
Wir wollen das heute ein bisschen mehr auf die Jugendkultur natürlich beziehen. Die Popularkultur, hat die denn einen Einfluss mit der Jugendkultur oder hängt die mit der Jugendkultur im Moment zusammen? Was meinst du dazu?
Auf jeden Fall, weil Jugendkulturen, also man sagt ja, man spricht ja oft von Jugendkulturen, wenn man eigentlich so Gruppen von Jugendlichen bezeichnet, die, sag ich mal, sowas wie einen gemeinsamen Stilverbund haben, also eine ähnliche Musik hören, sich ähnlich kleiden, sich ähnlich ausdrücken, eine ähnliche Sprache benutzen und so weiter. Und da spricht man ja dann oft von einer bestimmten Jugendkultur. Und das war jetzt historisch oder im 20. Jahrhundert, waren das natürlich meistens, Kulturen von Jugendlichen, die sich gegen ihre Elterngeneration aufgelehnt haben, rebelliert haben, davon abgrenzen wollten und irgendwie was hervorbringen wollten, was sie von dem Konsens oder dem Mainstream sozusagen unterschieden hat. Und ich glaube, also das ist eigentlich eine tragbare Definition, wenn man so will, aber ich würde sagen, dass sie trotzdem auch so ein bisschen aus dem 20. Jahrhundert kommt, als man irgendwie Jugendkulturen auch noch in so einer, Stilabfolge oder so wahrgenommen hat, ne? Also die Punks, die Gothics, die Hip-Hop-Bewegungen und so weiter. Also man hat das irgendwie ein bisschen äquivalent zur Kunstgeschichte dann immer als so Gattungen, die sich abgelöst haben, angesehen, was natürlich heute nicht mehr so ist. Und hinzu kommt natürlich, dass es heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt oppositionelle Bewegungen oder Ästhetiken sind, sondern natürlich auch oft schon längst vom Mainstream vereinnahmt oder selber schon Teil natürlich sind der, ja, das, was wir vielleicht Kulturindustrie oder den Konsens oder so nennen. Aber trotzdem, ich glaube, an diesem traditionellen Verständnis von Jugendkultur kann man vielleicht so ganz gut zeigen, wie das wechselseitige Verhältnis so von Jugendkultur und Popkultur funktioniert, glaube ich, weil also Jugendkulturen benutzen natürlich einerseits immer Popkulturelles, um ihre Anschauungen, ihre sexuellen oder politischen Anliegen, die sie haben, zu artikulieren, also sichtbar zu machen. Dafür brauchen sie halt Musik oder Kleidung oder Körperperformances. Heute würde ich auch sagen, ja, eine bestimmte Art von Choreografie oder Tanz oder auch Memes würde ich jetzt auch sagen, gehören dazu. Also all das ist ja irgendwie Popkulturelles, was sie brauchen, um sich auszudrücken. Und auf der anderen Seite, ist dann natürlich irgendwie, also reagiert ja immer die Popkultur, vor allem die Popkulturindustrie auf diese Art von Artikulation und Bewegungen und führt oft dann dazu, dass sozusagen vielleicht so ein kleines Nischenphänomen zum Produkt wird, zum Mainstream wird und dann sozusagen wieder die neue Angriffsfläche eigentlich ist für die nächste Generation an Jugendlichen, die sich wieder davon abgrenzen wollen oder wieder irgendwie etwas Neues, Eigenständiges, Individuelles hervorbringen wollen. Also insofern wechselseitig bedingt sich das, glaube ich, Jugendkultur und Popkultur.
Okay. Und was bedeutet das dann, überhaupt Fan zu sein für die Popkultur?
Darüber habe ich viel nachgedacht. Also ich glaube, Fans stiften überhaupt erst der Popkultur ihre Bedeutung tatsächlich. Und ich meine das jetzt nicht nur so quantitativ, also im Sinne von mehr Fans bedeutet mehr Popularität. Also das stimmt natürlich auch so, logisch. Ich glaube aber auch, dass Fans so qualitativ eigentlich den gesellschaftlichen Wert von einem Produkt aus der Popkultur mitbestimmen. Also ob das jetzt ein Star ist oder ein Spiel ist oder ein bestimmtes Kleidungsstück ist oder so. Ich glaube, es ist immer nötig, dass nicht nur das Produkt auf eine bestimmte Art und Weise auf den Markt kommt, sage ich mal, mit einem Image versehen ist, mit einer Aussage versehen ist, sondern es muss immer auch akzeptiert werden oder anerkannt werden von Fans zum Beispiel, die das dann weiter transportieren und die das verstärken oder das vielleicht auch so ein bisschen nochmal klarer zum Vorschein bringen lassen, sage ich mal. Also wenn man zum Beispiel wieder Beyoncé nimmt, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder auf Beyoncé komme, aber egal. Sie kann sich natürlich als Künstlerin präsentieren, die sehr feministisch ist oder so. Aber ich glaube, sie muss eben auch von Fans als solche akzeptiert und angesehen werden. Es könnte natürlich auch sein, dass Fans sagen, das nehmen wir der nicht ab, die ist total manipulativ, die tut nur so als ob, und damit würde es dazu führen, dass sie das Image eher hätte von so einer kleinen Betrügerin oder so, was natürlich nicht der Fall ist, weil die Fans akzeptieren natürlich, dass sie sozusagen irgendwie auch eine feministische Kunst macht. Und das ist aber eben ganz wichtig. Also irgendwie Fans, würde ich sagen, gestalten eigentlich die Bedeutung von popkulturellen Sachen immer mit. Und manchmal sogar so weit, dass man sagen könnte, sie sind sozusagen fast schon so ein PR-Mitarbeitende oder so. Ich übertreibe es jetzt. Aber ich glaube auf jeden Fall in Social Media oder in sozialen Medien hat sich das natürlich nochmal verstärkt, weil es plötzlich auch so neue Formate gibt wie Reaction-Videos oder Videos, wo Leute Musikvideos interpretieren oder sich darüber austauschen und so. Und damit können sie natürlich auch sozusagen die Bedeutung, die vielleicht irgendwo schon angelegt ist, nochmal verstärken oder verbreiten und dadurch auch nochmal so festigen. Also ich glaube, genau, auch das ist so, es geht halt nicht ohne einander, ne? Also Stars und Fans und Popkulturprodukte und diejenigen, die es als solches akzeptieren und annehmen.
Dazu habe ich noch eine Frage. Gibt es nicht mittlerweile auch solche und solche, also in vielen medialen Prozessen jetzt ja gerade, wird ja auch gemerkt, dass viele trotzdem zu den Künstlern stehen, auch wenn da nicht so positive Sachen über den Künstler rausgekommen sind. Meinst du wirklich, dass die Fans sozusagen auch ihre eigene Meinung da rein, reindeuten, oder dass auch wirklich nur manche einfach mitgehen und das als eigene Identität sehen? Also ich zum Beispiel bin selber großer One Direction Fan und ich glaube, die könnten mir präsentieren, was die wollen. Ich würde es einfach lieben, weil es von denen ist sozusagen. Also gibt es da nicht solche und solche?
Ich glaube ja. Also es ist die Frage, ob es sozusagen solche und solche, also ob es darum geht, oder die Frage ist sozusagen, wie fest das Fanverhältnis schon ist. Ich glaube halt, also bei diesen Beispielen, wo man sozusagen, wo der Star oder so plötzlich sein Image verändert, ja, und man muss jetzt als Fan, kann man das entweder auch annehmen oder man muss halt irgendwie sagen, nee, stopp, nein, mache ich nicht. Übrigens, also da würde ich schon sagen, doch, es gibt solche und solche, weil wenn man an Miley Cyrus denkt oder so, da fand ich schon, dass so nach ihrer Hannah Montana-Phase wurde sie nicht von allen weiterhin akzeptiert. Also da gab es wirklich viele Brüche, auch so im Fanverhältnis. Ich glaube, dass aber das Fanverhältnis immer dann stärker wird, wenn man auch ein bisschen älter wird tatsächlich. Und dass zum Beispiel bei so Stars, die quasi schon jahrzehntelang die Bühnen bespielen, also wenn man jetzt eben, wahrscheinlich hast du jetzt auch Lindemann und solche Figuren im Kopf, dann sind das natürlich irgendwie Menschen, die für eine ganze Generation eine kulturelle Bedeutung haben, die sie über einen sehr langen Zeitraum hinweg geprägt haben. Und es würde sich für sie jetzt sozusagen eigentlich wie eine Verleugnung anfühlen, zu sagen, nein, das hat jetzt plötzlich doch keine Bedeutung. Und ich meine, das ist interessant, weil ich glaube, wir haben gerade so viele gesellschaftliche Umbrüche. Und eigentlich ist das was uns die ganze Zeit, ja, womit wir die ganze Zeit konfrontiert sind, ne? Also wir kriegen irgendwie gesagt, nein, also das war damals so, aber eigentlich war das nicht gut, ne? Aber ich meine, wir sind halt natürlich, oder viele jüngere oder aktuelle Jugendliche vielleicht jetzt nicht so, ne? Aber wenn man sich jetzt ältere Leute überlegt, dann ist es natürlich so, dass die damit aufgewachsen sind, dass sie gelernt haben, dass es cool ist und dass es richtig ist. Und jetzt zu sagen, nein, so wie ich bisher gelebt habe, wie ich bisher gedacht habe, das war falsch, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das hat aber ein bisschen mit dem Fanverhältnis vielleicht sogar zu tun, weil es ja eben Teil der Identität ist, sozusagen. Oder des Selbstbildes, das man hat und das man aufgebaut hat. Und je länger man das von sich hat und je fester das ist, desto schwieriger ist es, glaube ich, das aufzugeben. Aber genau, deswegen, aber in dieser Anfangszeit, wenn sich so Popularität generiert, dann glaube ich, ist das schon so. Also da muss man das irgendwie, also dann können Fans so echte Verstärker sein und genau, Bedeutung geben. Oder eben auch bei Lindemann, ich meine, viele entziehen ihm ja auch jetzt seine Bedeutung. Das passiert ja gleichzeitig auch. Und da gibt es dann, glaube ich, unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aber es ist ein guter Einwand, also sehe ich definitiv auch.
Also würdest du eher sagen, dass die Popularkultur von den Fans sozusagen wirklich lebt?
Ja, auch. Also klar, natürlich. Ich glaube, es ist wirklich so ein Wechselverhältnis, ne? Also wie so zwei Seiten einer Medaille. So, dann kann ich eine weg sein.
Gibt es denn da Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Also sind da vielleicht die Frauen ein bisschen draufgängerischer und die Männer eher zurückhaltender? Oder was sagst du dazu?
Also ich kann das jetzt natürlich nicht aus so einer verhaltenspsychologischen Perspektive beschreiben, weil ich ja Popkulturwissenschaftlerin bin. Aber also ich meine, ich fand das neulich sehr spannend. Ich saß mal auf einem Podium mit 3 Fanfiction-Autorinnen und sie haben alle zu mir gesagt, dass sie ihre Tätigkeit heimlich ausüben, weil sie sich dafür schämen, Fans von einem bestimmten Genre zum Beispiel zu sein. Und wir haben dann so auf dem Podium ein bisschen versucht auseinanderzunehmen, warum das eigentlich so ist. Denn ich würde schon sagen, und deswegen ja, es gibt da noch so einen Unterschied, glaube ich, zwischen der Wahrnehmung von weiblichen Fans und der Wahrnehmung von männlichen Fans. Und das hat viel damit zu tun, wie sie sozusagen in der Geschichte der Popkultur auch dargestellt wurden. Also wenn man an weibliche Fans denkt, dann ist das eigentlich immer so eine Art von Figur, die ihre Kontrolle verliert, ja, die sich hinreißen lässt, die ganz, ganz schnell verführt wird von irgendwas, was ihr vorgesetzt wird. Also ich spitze es zu, aber ich meine, that's it. So sind ganz oft die Darstellungen, beginnend bei den Beatles, wo man auch da, also weibliche Fans oft so als anonyme Masse gezeigt, endend vielleicht auch heute bei Boygroups immer noch, ne? Also man hat dann eben viele weibliche Fans, irgendwie Masse und irgendwie, man hat dann so in Ohnmacht fallende, schreiende Mädchen im Kopf. Und Entschuldigung, dass ich jetzt dieses Klischee reproduziert habe, weil das ist natürlich wirklich nur ein Klischee, was man ja an diesen Fanfiction-Autorinnen auch sehen konnte, die natürlich auch überhaupt nicht einfach nur passiv konsumieren und dabei in Ohnmacht fallen, sondern natürlich eben Autorinnen sind und Fiktion schreiben und sehr aktiv eigentlich als Fans auch sich artikulieren. Und dann würde ich sagen, gibt's halt auf der anderen Seite so diesen männlichen Fan tatsächlich. Und ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, über den Nerd. Deswegen kenne ich mich da auch ziemlich gut aus. Und ich würde sagen, der Nerd ist sozusagen ganz anders als männlicher Fan jemand, der ganz viel Kontrolle hat. In dem Sinne, als dass er sich als Kenner sozusagen oder als Kenner dargestellt wird. Er ist jemand, der natürlich nur eine bestimmte Art von Popkultur gut findet, eine Popkultur, die ganz komplex ist, die man so fast schon wissenschaftlich auseinandernehmen kann, die nicht alle verstehen, ja, also auch da kann man wieder so elitäre Züge vielleicht auch drin feststellen und der halt irgendwie fast schon so eine wissenschaftliche Akribie hat im Umgang mit so seinen Popkultur Objekten, von denen er Fan ist. Und da würde ich sagen, also es gibt natürlich immer beides, ne? Es gibt auch immer Gegendarstellungen. Ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass das sozusagen immer so ist. Aber es gibt so eine Tendenz dazu, dass halt der männliche Fan einfach doch nochmal sehr anders dargestellt wird als der weibliche Fan.
Also alles mittlerweile ein bisschen mehr Klischee überrollt, als es wirklich ist, sozusagen. wir haben ja auch eher ein jüngeres Publikum, was uns hört. Deswegen würde ich gerne auch einmal wissen, welche Bedeutung hat denn die Popkultur so für Jugendliche heute? Also wie viel Einfluss nimmt das auf deren Leben mittlerweile?
Naja, wir sind ja umgeben von Popkultur die ganze Zeit eigentlich. Also gerade wenn man so einen weiteren Begriff von Popkultur ansetzt, zu dem auch viele Dinge aus der Alltagskultur gehören, ne? Also eben nicht nur Filme und Serien, sondern natürlich auch nahezu alles, was uns zum Beispiel im Internet und in den sozialen Medien begegnet. Und ich glaube schon, also klar, Popkultur hat in dem Sinne immer schon eine große Bedeutung, wie jede Form von Kultur, wenn man so will, dass man sich dass man seine Identität finden kann, dass man sich Stars suchen kann oder einen Geschmack suchen kann oder einen Stil suchen kann, der einem entspricht oder von dem man sich wünscht, es entspricht einem. Also es ist so eine Orientierungshilfe, würde ich sagen, für die Suche auch nach dem, wer man ist oder wer man sein will in der Zukunft oder auch gerade nicht sein will, weil sowas findet ja auch immer in Abgrenzungen statt. Also insofern würde ich sagen, gehören Fans ja auch immer zu einer Gemeinschaft und das ist wiederum sehr wichtig für so eine kollektive Identität auch. Ne? Also sie entscheiden sich ja nicht nur für einen Star, sie entscheiden sich auch eigentlich für eine Gemeinschaft an gleichgesinnten Leuten, die ähnlich denken, die einen ähnlichen Geschmack haben, die vielleicht auch so ähnliche Urteile fällen, so in ihrem Alltagssituation und die sich vielleicht auch ähnlich stylen und das eben immer in Abgrenzung zu anderen, die eben anders denken, sich anders stylen und so weiter. Und ich glaube aber auch, dass sozusagen, wenn man Fan ist, dass man innerhalb von so einer Fankultur ja sich so seine Position suchen muss oder eine Position zugewiesen bekommt, je nachdem, ne, würde ich sagen. Und ich glaube, auch das ja, trägt schon so zur Identitätsbildung bei. Also so seinen Platz in der Gesellschaft finden, so herausfinden, wer man selber ist, ist, glaube ich, schon sehr wesentlich. Aber Popkultur, natürlich kann man auch sagen, ist es einfach ein Unterhaltungsmedium, ja, ganz banal gesagt. Es ist auch ein Medium, das vielleicht komplexe oder schwierige Zusammenhänge einfach darstellen kann. Es ist natürlich auch ein Medium, das es vielleicht einigen ermöglicht, ja, aus einer problembelasteten Situation sich rauszudenken und so. Also es übernimmt einfach unzählige Funktionen. Ich habe jetzt mal so ein paar genannt.
Ja, es hat wirklich viele Funktionen, das stimmt schon. Ich merke das ja auch selber immer im Alltag, welchen großen Einfluss das auf mich selber auch nimmt und wie sehr ich auch dahinterher bin, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben sozusagen. Was halt auch nicht immer positiv ist, muss ich sagen, weil ich sehr viel Zeit da auch rein investiere, um auf dem neuesten Stand zu sein, wo mein Lieblingskünstler gerade steckt oder so und besonders, wenn die gerade auf Tour sind oder so. Oder wenn gerade Konzerte anstehen, dann ist natürlich auch ganz kritisch. Da muss ja wochenlang vorbereitet werden. Was für einen negativen Einfluss würdest du sagen, hat das auf die Jugend besonders?
Ja, das ist wieder so schwer zu beantworten, weil Popkultur so ein sehr allgemeiner Begriff ist, ne? Und ich glaube, ja, also Popkultur nimmt immer Einfluss. So. Und ich glaube, manchmal kann er positiv sein und hilfreich sein und eben Orientierung stiften und so weiter. Und manchmal kann er natürlich auch negativ sein. Und ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die eigenen Kriterien an und auch auf die Inhalte sozusagen der jeweiligen Popkultur oder des jeweiligen Popkulturprodukts. Und natürlich kann man sagen, also ich fand das jetzt ein interessantes Beispiel von dir, so das ist vielleicht, es gibt so eine beschleunigte Art oder so von Popkultur, ne? Oder so eine übertrieben oder nicht nur eine zu schnelle, sondern auch zu viel Produktion in diesem Feld. Ja, wie soll man das irgendwie alles erfassen? Wie soll man diese 1000 Netflix-Serien, die jeden Tag, also bei mir ist das jetzt eher Netflix-Serien, also aber nehmen wir Serien, Musik, was auch immer, wie soll man da den Überblick behalten, um mitreden zu können? Und da bin ich halt nicht so sicher. Geht es darum? Ja, also geht es wirklich darum, dass man das immer alles weiß und dass man immer so mitreden kann? Oder wie lange wird es darum gehen? Weil ich habe auch den Eindruck, dass es so eine, ja, dass es immer mehr Nischen gibt und dass Popkultur sich auch immer stärker so ausfragmentiert und es gibt oft gar nicht mehr so, ja, diese eine Sache, die alle unbedingt kennen müssen. Aber es ist ein Fragezeichen, weil es gibt gute Gegenbeispiele wie Barbie. Also natürlich Druck kann definitiv ein negativer Effekt sein. Und ich meine natürlich, wenn sozusagen in den öffentlichen Medien über Popkultur, vor allem Popkultur in den sozialen Medien gesprochen wird, dann ist die Kritik eigentlich immer so, also es ist immer eine Kritik am Rezeptionsverhalten derer, die Popkultur konsumieren. Also es ist immer so, ja, man wird schnell süchtig davon, man isoliert sich, man verliert den Bezug zur echten Welt. Echte Welt, was auch immer das ist. Und ich glaube natürlich, dass Popkultur schon sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr immersiv ist und einem schneller sozusagen in den Bann ziehen kann, als das vielleicht sozusagen ein Kunstwerk tut in der Galerie. Und dass sie natürlich auch wirklich faktisch süchtig machen kann. Also ich glaube auch gerade in Bezug auf soziale Medien gibt es da unzählige Studien, die das auch belegen, dass das so ist. Aber ich glaube gleichzeitig, dass es oft auch andere Faktoren gibt, die das so noch mitbestimmen. Also, dass es meistens nicht das Einzige ist, sozusagen, was dazu führt, dass man vielleicht sich also aus einer bestimmten Realität entflieht oder dass man sich isoliert. Also, dass die Popkultur nicht der einzige Trigger dafür ist, sondern dass es oft noch andere Aspekte gibt. Aber trotzdem sehe ich auch, dass das negative Einflüsse sein können. Ja.
Hast du irgendwie Tipps dafür, dass man dieser Abhängigkeit ein bisschen entkommen könnte?
Ja, das ist sehr schwer. Aber also wäre ich jetzt eine Ratgeberin, würde ich auf jeden Fall sagen, naja, innerhalb der sozialen Medien, glaube ich, ist es wirklich wichtig, so seinen Feed zu gestalten, also wirklich sich echt zu überlegen, so wie vielen Leuten folgt man und wem folgt man, und immer mal wieder auszumisten sozusagen. Also das ist so meine Erfahrung. Also es hilft zumindest, dass es nicht zu viel wird oder so, oder dass der Druck nicht allzu groß wird. Und ansonsten, naja, ich glaube, andere Menschen sind immer ein gutes Gegenmittel, und also Freundinnen, Freunde, sozusagen sich treffen und Tätigkeiten gemeinsam machen, ist, glaube ich, ja, das beste Mittel, um nicht den Nachmittag vor Netflix oder einem Spiel oder den sozialen Medien zu verbringen. Aber nein, also ich habe da jetzt auch kein Allheilmittel. Ich glaube, das ist ja auch was, mit dem alle Menschen, ich glaube auch fast sämtlichen Alters, ja, daran zu arbeiten haben.
Merkst du denn im Moment noch eine negative Strömung? Also merkst du ja gerade irgendeinen Trend oder so, der schon irgendwie brisant negativ auffallen könnte?
Also ich glaube, dass wir, und ich meine, das ist auch was, keine originelle Antwort, weil das ja altbekannt ist, aber ich glaube wirklich, dass gerade sogenannte alternative Fakten oder Fake News oder Verschwörungstheorien in popkulturellem Gewand oft daherkommen oder sogar auch aus bestimmten Narrativen der Popkultur hervorgegangen sind, und dass das auf jeden Fall etwas ist, was in Verbindung mit bestimmten Algorithmen und insgesamt der gesellschaftlichen Krisenlage, in der wir uns gerade befinden, echte Probleme erzeugt auch schon, aber noch weitere Herausforderungen, glaube ich, als weitere Herausforderungen auf uns zukommen wird, weil ja, ne, also ich weiß nicht, wenn man ein bisschen länger auf TikTok verbringt und dann mal, ich sag mal, versehentlich in eine bestimmte Art von Videokultur gerät oder so, dann ist es schon immer sehr, sehr spannend, wie plötzlich so bestimmte Narrative immer wieder auftauchen, die, ja, wenn man sie jetzt nicht selbstständig ohnehin relativ schnell zum Beispiel als rechts klassifizieren kann, ja, sich erstmal so vielleicht im Gedächtnis festsetzen, und man hat das dann so in Erinnerung, ja, die Person hat ja das und das gesagt, und es sind ja oft auch keine radikalen Positionen, also es sind dann oft so, ja, ne, so eigentlich softere Versionen davon, damit man sich es auch überhaupt bis zum Ende anschaut, und genau, also die haben oft eigentlich auch so ein popkulturelles Gewand, und bei Verschwörungstheorien sehe ich das sehr, sehr stark, dass die sich auch sozusagen immer popkultureller Narrative bedienen. Also mein Lieblingsbeispiel ist Matrix, wo es ja die Situation gibt, wo Neo eben die blaue oder die rote Pille nimmt. Und das ist ja wirklich so das Meme für sämtliche VerschwörungstheoretikerInnen. So, ne, bist du eine Blue-Pilled-Person oder eine Red-Pilled-Person? Also welcher Realitätsebene stehst du? Und ja, das ist natürlich was, damit kann jeder was anfangen. Das kann sich dann gut verbreiten. Genau, also klar, wir leben ja auch schon in ja, über einem Jahrhundert Fotografie und Film, also diese Bilder und Geschichten, gerade wenn sie sehr alt und sehr bekannt sind, ja, die lassen dann natürlich auch so rechte Narrative zum Beispiel viel leichter, damit lassen sich rechte Narrative viel leichter verbreiten, würde ich sagen.
Ich fand das super interessant, als du gerade meintest, was ist diese reale Welt überhaupt? Weil das ja auch schon so ein bisschen zu diesem Popularkultur-Thema passt auf jeden Fall. Was ist überhaupt real und was ist nicht mehr real? Und was glaubst du denn, wie sich das dann in den nächsten Jahren besonders auf diesen Hinblick, dass mittlerweile alles unrealer und mehr im Internet stattfindet, irgendwie entwickelt? Also welchen Einfluss wird das noch stark auf uns nehmen oder in welche Richtung oder in eine positive, negative? Was sind so deine Zukunftsvorausdeutungen?
Also ich glaube, wie alles gibt es positive und negative Entwicklungen. Also ich meine, ich kann jetzt keine Prognosen stellen, aber ich würde sagen, dass schon die Popkultur sich noch weiter fragmentiert in noch mehr kleinere Szenen. Und ich glaube, das kann auch positiv sein, weil ja, also in der Summe dann dadurch natürlich trotzdem eine Vielstimmigkeit zulässig ist. Aber es muss natürlich auch immer Orte geben, an denen das auch als Vielstimmigkeit sozusagen sichtbar wird und präsentiert wird. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen diese Frage nach der Realität und so weiter. Ich würde eben sagen, dass wir zurzeit, und ich hoffe, dass diese Entwicklung eigentlich auch so weitergeht, mehr Perspektiven, sage ich mal, im Diskurs haben wie jemals zuvor. Und das führt natürlich dazu, dass ja die bisherige, sag ich mal, Mainstream-Perspektive ja immer wieder angegriffen wird von neuen Seiten. Ne? Natürlich ist eine bestimmte Perspektive eines älteren weißen Mannes, der nie in der Situation war, sozusagen darüber nachzudenken, ob er eine Berechtigung in dieser Welt hat oder ob seine Arbeit zulässig ist oder nicht und so weiter, dass die jetzt vielleicht gerade in Frage gestellt wird, aber nicht per se oder so. Ne? Also ich würde ja sagen, es wird einfach so ergänzt. Es wird gefragt, warum haben denn andere diese Art von Selbstverständlichkeit als Teilnehmer in einer Gesellschaft oder so nicht? Und ich denke, dass es eine gute Entwicklung ist, dass wir viel, viel mehr Perspektiven haben. Und wenn man will, sind diese Perspektiven immer verbunden mit bestimmten Realitäten, mit bestimmten Betrachtungsweisen dessen, was wir Wirklichkeit nennen oder der Gegenwart oder auch der Medien. Und das ist gut. Ich glaube, es braucht natürlich sehr viel mehr Medienkenntnis, damit man das zuordnen kann, auch als Perspektive. Also, dass wir nicht immer gleich sagen, oh mein Gott, unsere bisherige Realität gerät ins Wanken, nur weil wir eine neue Perspektive dazu gewinnen auf das Geschehen. Aber es ist natürlich auch super viel anstrengender. Ja, also natürlich 100 Perspektiven mit einzubeziehen, ist schwieriger und komplizierter und widersprüchlicher und man muss das irgendwie handeln und ich weiß auch noch nicht so genau, wie das gelingen soll. Aber ich hoffe natürlich, dass man da irgendwie Wege findet, dass es gelingt. Aber genau, also in Bezug auf Popkultur würde ich trotzdem nochmal sagen, ja, wahrscheinlich wird es erstmal, zumindest so in der jüngeren oder kürzeren Zukunft, in der näher liegenden Zukunft sozusagen, denke ich mal, noch fragmentierter werden, noch mehr an Schnelligkeit auch gewinnen, weil, also da sehe ich im Moment keinen Stopp von dieser Entwicklung. Aber genau, das ist jetzt eher sozusagen die auf Sichtweite.
Ja, du hast gerade tatsächlich meine Gedanken ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mir wirklich gedacht gehabt, mehr Perspektiven. Ich bin sehr froh, dass ich in der heutigen Zeit lebe, dass ich so viele Perspektiven habe. Aber wiederum ist es auch super anstrengend, den älteren Generationen zu erklären, so, nee, ich will jetzt erstmal ein Jahr lang irgendwo rumreisen, weil ich sonst die Chance nicht mehr kriege. Oder ja, ich bin Fan davon. Oder ja, ich identifiziere mich als das und das, weil ich das so sehe. Und ich habe halt mir auch gerade gedacht gehabt, ist das nicht mit mehr Perspektiven auch immer ein bisschen schwieriger, dadurch, dass sich die Jugend dann auch irgendwann total splittet und ausbreitet und ausfächert und vielleicht auch wirklich dann immer mehr in deren eigenen Gruppen sozusagen sich einfinden und dass dieses Zusammenleben gar nicht mehr so krass existiert? Hm.
Also im Moment existiert es ja schon noch, weil man geht ja in die Schule, also meistens zumindest. Und also man muss sich ja schon, man ist Kind von Eltern und man ist ja in wirklichen sozialen Situationen, sage ich mal, in denen dann natürlich das vielleicht ausgehandelt wird, was man in seiner kleinen Subszene an Erfahrungen dann vielleicht irgendwie macht oder dann auch mitbringt. Und ich glaube, dass wir leben ja auch in einer Welt, wo es einfach sehr, sehr viele Menschen gibt. Das heißt, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer sein, dass wir uns so isolieren können, dass wir uns nicht auch als Menschen in Körpern sozusagen miteinander auseinandersetzen müssen sozusagen. Und das wird immer eigentlich die Korrektur sein sozusagen für das, was wir gewonnen haben in unseren Kreisen, in unseren Milieus. Und es wird nie so stehen bleiben, glaube ich, dass man in seinem Kämmerlein sitzt und sich in etwas hineinbegibt und dann so gar nicht wieder rauskommt. Natürlich gibt es das auch, aber ich glaube, das sind ehrlich gesagt wirklich Sonderfälle, wo ich nicht glaube, dass sie zum Mainstream werden oder dass es allen Menschen so gehen wird, weil man am Ende ja eben doch immer wieder auch zusammenkommt und miteinander reden muss und sich verständigen muss. Aber klar, trotzdem, ich glaube, das wird auch eine Übergangszeit sind, wo es ganz, ganz viele mehr Reibungen gibt und deswegen natürlich auch heftigere Kämpfe und Debatten ausgetragen werden vielleicht als zu anderen Zeiten, wo es nochmal anders war. Ja.
Ja, ich hoffe wirklich, dass wir den folgenden Generationen ein nicht so steinigen Weg gerade verschaffen und das gut für die ausbauen. Ich weiß nicht, wie lange du dich schon mit der ganzen Sache beschäftigst, aber zum Beispiel jetzt nochmal zurück zu meinem Beispiel One Direction und Backstreet Boys zum Beispiel. Gibt es da irgendwelche Unterschiede von der damaligen Fankultur sozusagen zur Popkultur bis zu heutigen? Also ist da irgendwie eine deutliche Differenz zu sehen?
Ja, würde ich schon sagen, weil damalige Fankultur war mit anderen Medien eben verbunden. Das heißt, man hatte Zeitschriften und Zeitungen, man ist auf Konzerte gegangen, man hat natürlich die Band manchmal im Fernsehen gesehen und es gab auch natürlich Merchandise-Artikel. Und man hat immer versucht, glaube ich, wenn man starker Fan war, ich gehe auch von meiner eigenen Erfahrung aus, viel davon zu behalten oder zu sammeln oder sich so anzueignen. Und das war aber ehrlich gesagt relativ mühsam teilweise. Auf jeden Fall hat man aber immer gedacht, so, okay, das ist die Band oder die Sängerin oder was auch immer, die mich beschenkt mit ihrer Kreativität, sag ich mal. Und ich nehme das so an und ich finde das, ich bewundere das. Und natürlich gucke ich mir auch so ein paar Sachen davon ab und mache die nach und so weiter. Aber das war eigentlich wirklich, ich meine, das fand halt im Kinderzimmer statt und meistens sollte dabei keiner zuhören oder zusehen, wenn man einen Tanz nachgetanzt hat oder etwas gesungen hat. Ich würde sagen, dass es heute sehr anders ist. Ja, dass Fans einfach sehr viel aktiver ihr Fansein praktizieren. Das heißt, also es ist auch viel leichter, sich zu vernetzen natürlich, aber dass sie Dinge nachtanzen und teilweise auch wieder veröffentlichen oder zumindest das Ganze in Gruppen machen, dass sie ja natürlich ihr Fantum auch online artikulieren und dafür ja auch immer eine Form finden. Ja, also ich meine, ich finde, das sollte man ja auch nicht unterschätzen, dass man, auch wenn man nur einen kleinen Post schreibt oder so, ist es auch eine Formfindungsangelegenheit. Das heißt, man produziert eigentlich selber die ganze Zeit Inhalte, die Teil eigentlich dann dieses sozusagen Kosmoses, dieses Stars sind. Also man ist viel, viel stärker beteiligt eigentlich auch am Erfolg natürlich sozusagen des jeweiligen Stars. Und ich glaube auch, dass man sich dessen mittlerweile sehr viel mehr bewusst ist, dass man Teil eigentlich der Popkultur ist und nicht nur Zuschauende. Und ich finde, das merkt man auch immer bei so, wenn es so zu, wie bei Doja Cat neulich, zu so Star- und Fan-Konflikten kommt. Also wenn Stars halt irgendwie sagen so, ja, ihr seid mir egal oder so, und Fans dann so ausrasten. Und ich meine, die rasten halt aus, weil sie natürlich wissen, dass sie überhaupt nicht egal sind für die Existenz und die Prominenz und so weiter des Stars. Und weil sie natürlich ganz, ganz viel geben und ganz, ganz viel produzieren und tanzen und Reaction-Videos drehen und überhaupt und sich darüber unterhalten und Energien auch dem Ganzen stiften. Und das ist halt so, man will dann auch, dass das als eine Gegenseitigkeit wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass es in dieser Dimension wirklich neu ist und dass man das damals überhaupt nicht hatte. Also als ich Fan war, war das wirklich, ich meine, ich habe mir das angeschaut, ich habe das gesammelt, ich habe es auch heimlich nachgesungen, aber es war, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich irgendeine Rolle spiele für diesen Star sozusagen. Und es hat sich ja auch mit Likes und also die Zahlen auch von Prominenz sind die ganze Zeit so sichtbar. Ne, das ist ja auch was man gar nicht hatte. Also natürlich konnte man davon ausgehen, dass Britney Spears sehr bekannt war, weil sie sehr oft in Zeitschriften vorkam. Aber wie bekannt, auch gerade im Vergleich zu anderen oder so, konnte man ja nie genau wissen. Also heute, Zeitalter Instagram, TikTok, weiß man natürlich immer so, das sind die Zahlen. Und ich als Fan kann die Zahlen auch steigern oder eben nicht. Ich kann mehr liken oder weniger. Ich kann das Kommentar lassen oder es halt schreiben und daran eben so mitwirken. Und ich glaube, dass man darüber sehr viel Bewusstheit hat. Punkt.
Also war das früher eher auf das Talent wirklich von dem Künstler bezogen und gar nicht so auf deren Internetpräsenz?
Ich würde nicht sagen, dass es mehr aufs Talent bezogen war, dass es halt auf andere Medien bezogen war. Ne? Also man hat dann halt viel darauf gesetzt, dass die Zeitschrift gute Fotos macht und ein tolles Editorial erzeugt oder so. Und jetzt setzt man natürlich mehr oder verwendet man mehr Gedanken darauf, okay, wie kann ich eine Choreografie machen, die halt viele nachmachen können. Also es sind einfach eine andere Medienlandschaft und die Prominenten reagieren natürlich darauf. Aber für beide Medienlandschaften braucht man Talent, um das irgendwie, glaube ich, gut zu machen. Aber vielleicht ist das teilweise auch ein anderes Talent. Das kann schon auch sein, ja.
Ja, ich glaube, viele Künstler hoffen auf ein gutes PR mittlerweile auch, ja. So viel zur Vergangenheit. Ich habe noch eine Frage zur Zukunft im Prinzip. Ich weiß nicht, ob es ein Dystopia oder ein Utopia im Prinzip ist, aber was ist, wenn es die Popkultur im Prinzip nachher gar nicht mehr geben würde, wenn die aussterben würde?
Ich kann mir das nicht mal vorstellen, tatsächlich. Und ich meine, Popkultur ist auch irgendwie immer älter, als man denkt, weil ich glaube, viele Sachen, von denen wir immer so denken, dass sie in der Geschichte Hochkultur waren, waren eigentlich auch ziemlich stark Popkultur, verhältnismäßig. Man denke nur an Goethe. aber ich glaube, wenn ich es mir vorstellen müsste, was ich eben nicht kann, also was auf jeden Fall für mich verloren gehen würde, wäre, dass es eine Kultur ist, wo man sich viel ausprobieren kann und wo die nicht so fest ist, die nicht so statisch ist, die in Bewegung ist, wo man kann auch heute Fan von X sein und morgen von Y. Man kann auch seinen Style verändern, ja. Und Trends vergehen zum Glück. Ich finde es ja super, dass das so ist. Ne? Sie kommen, sie gehen, vielleicht kommen sie auch nochmal wieder, aber man hat immer die Möglichkeit, irgendwie sich auch nochmal selber in Frage zu stellen oder eine neue Identität auszuprobieren. Und auch vorherrschende Stereotype ist schwer, aber geht halt trotzdem, ja, umzudeuten, neu zu deuten, weil es eben diese Geschwindigkeit gibt und weil es eben nicht irgendwie eine Kultur ist, in der es einen festen Kanon gibt, wo alles auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat, damit es als gut oder weniger gut oder so gilt. Also all diese Kriterien werden in der Popkultur immer wieder in Frage gestellt und neu zur Disposition gebracht. Und ich glaube, dass deswegen Popkultur die einzige Kultur ist, in der man in so einer Gegenwart, wie wir sie haben, also auch so einer pluralen, wir haben es gerade ja gesagt, in so einer vielstimmigen, vielperspektivischen Gegenwart, braucht es eigentlich Popkultur. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt ginge ohne tatsächlich, weil man muss sich ausprobieren, man muss die Dinge neu denken, in Frage stellen, immer wieder neu verhandeln. Ist ultra anstrengend, aber ja, geht nicht anders, glaube ich. Deswegen, ja, das wäre für mich eine Dystopie, gäbe es keine, glaube ich.
Ja, ich finde es auch super schade, wenn die irgendwann mal aussterben würde. Irgendwo fühle ich mich ja auch selbst da drin pudelwohl. Ja, perfekt. Dankeschön und danke für das wirklich interessante Gespräch. Möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern auf den Weg geben vielleicht? Oder?
Also erstmal auch vielen Dank. Ich fand es auch super spannend und ich fand auch die Fragen sehr toll. Und nee, ich habe eigentlich nichts auf den Weg zu geben, außer genau, immer offen zu bleiben und sich Dinge genau anzuschauen, nicht vorschnell Dinge zu bewerten. Genau, ich glaube, das sind Dinge, die ich auf den Weg geben will, wenn ich müsste, so ganz spontan. Vielen Dank.
Ja, super, danke schön. Und an unsere Zuhörer natürlich, wenn euch das Thema noch genauer interessiert, dann schaut einfach mal auf unseren Instagram- oder TikTok-Kanal vorbei, Salon5_. Und ja, und damit würde ich mich jetzt verabschieden und bis bald.
Salon 5. Macht und Leben.